Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns deine Liebe und deine Nähe, deine Fürsorge, aber auch deine Weisheit, deinen wunderbaren Ratschluss, dein Ziel und dein Handeln inmitten dieser Welt, inmitten unserer Zeit, dass du es offenbarst, Herr, durch dein Wort, dass du uns Gewissheit schenkst, dass du da bist, dass du lebst, dass du sprichst, dass du handelst. Und Herr, wenn wir nun dein Wort betrachten, dann hilft es, dass dein Wort uns verändert. Nicht nur unser Wissen über dich oder über diese Welt, sondern Herr, verändere uns und bewege uns, heilige uns durch dein Wort. Amen. In unserem Predigttext heute Morgen finden wir einen ziemlich außergewöhnlichen Bericht. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich darüber gestaunt. Es geht um Hagar. Hagar ist eine Dienstmagd, eine Dienerin, eine Sklavin von Sarai und Abram. Sie stammte ursprünglich aus Ägypten. Und sie rückt erst in den Fokus des biblischen Berichts, als Sarai auf die Idee kam, Hagar könnte doch so etwas wie eine Leihmutter für sie sein. Sie gab Hagar ihrem Mann Abram zur Nebenfrau und Hagar wurde schwanger. Nun, das war keine gute Idee. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Vor allem war es auch keine geistliche Idee. Es war keine geistliche Handlung. Es sorgte nicht für den ersehnten Segen, sondern es brachte Streit und Verachtung unter allen Beteiligten. Und schließlich rannte Hagar davon. Sie floh. Eine traurige Geschichte. Und die Bibel ist hier sehr, sehr ehrlich, wie auch gläubige Menschen, sogar sonst so vorbildliche Menschen wie Abram und Sarai, richtig versagen können. Es sind Glaubensvorbilder, bestätigt auch im Neuen Testament. Und doch erfahren wir hier in diesen Berichten der Bibel, wie sehr sie versagen konnten. Eine traurige Geschichte. Sie haben gegen Gott und auch gegen Menschen gesündigt. Und Gottes Wort, es deckt es nicht einfach zu, sondern es zeigt es auf im Wort Gottes, und zwar zu unserer Belehrung. Wir sollen uns nicht selbst betrügen. Wir sollen nicht selbst auf diesen Gedanken kommen, wenn wir an Jesus glauben, dann geschehen uns keine groben Sünden mehr. Dann könnte uns so etwas nicht mehr passieren. Abram und Sarai sind hier einen Weg gegangen, der so verführerisch war und der so viel Schmerz und so viel Zorn und so viel Streit herbeigeführt hat. Abram und Sarai sind ein lehrreiches Beispiel, wie stark auch die Neigung in den Gläubigen sein kann zu Sünde. Wie stark der Einfluss dieses fleischlichen, weltlichen, irdischen Sehnens sein kann, auch wenn es sich gerade mit manchen geistlichen Hoffnungen vermischt. Und man denkt, man könnte einen geistlichen Segen auf irdische Weise, auf menschliche Weise bekommen. Eigenwillige, sündige Wege gehen, einfach weil es so gut scheint nach der eigenen Meinung, weil es gut scheint in den eigenen Augen. Nun, Hagar läuft davon und wir merken, ja, Sünde führt zu schlechten und traurigen Folgen, auch in christlichen Haushalten. Sünde hat Konsequenzen. Und wir denken dann vielleicht, hoffentlich lernt dieses große Glaubenspaar daraus. Hoffentlich ziehen nun Abram und Sarai die richtigen Lektionen, die richtigen Lehren daraus. sodass sie nicht noch einmal solch eine Situation erleben. Und dann schauen wir mal, was kommt als nächstes. Wie geht es jetzt weiter? Geht es weiter mit dem Bund Gottes? Oder kommt jetzt das Gericht über Sodom? Würde irgendjemand von uns stutzen oder es auch nur irgendwie merkwürdig erachten, wenn die Bibel hier mit dem nächsten Thema in Abrahams Geschichte fortfahren würde? Ja, ein Tiefpunkt. Ja, ein Versagen. Ja, hier ist etwas falsch gelaufen. Hagar ist weggelaufen. Und jetzt, was kommt? Was geschieht als nächstes mit Abraham und Sarai? Ich glaube, kaum einen von uns würde es irgendwie fremd vorkommen, wenn es jetzt einfach zur nächsten Episode, zur nächsten Geschichte, zum nächsten Thema fortgehen würde. Doch Gottes Wort bleibt in dieser Situation stehen. Und das macht diesen Bericht außergewöhnlich. Außergewöhnlich für uns und unser Denken, aber nicht außergewöhnlich für Gott. Es offenbart uns nämlich etwas über das Wesen Gottes. Und das ist die Botschaft dieses Textes. Das ist die Botschaft dieses Textes, den wir behandeln. Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Lasst uns aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 16. Und wir lesen die Verse 6 bis 16. 1. Mose 16, Abvers 6. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und auf die Hand aller und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Roi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, dem Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Die letzten Wochen haben wir viel über Abraham gelernt und haben uns vielleicht immer wieder auch mit ihm verglichen oder vorgestellt, wie hätten wir gehandelt in seiner Situation? Wie hätten wir reagiert, wenn wir an seiner Stelle gewesen wären? Aus Ur herausgezogen wären oder wie wären wir mit der Hungersnot zurechtgekommen und dergleichen. Doch mit Hagar hat sich vielleicht noch keiner von uns jemals verglichen, wenn man so durch die Bibel liest. Das ist nicht so die erste Identifikationsfigur, die wir uns vielleicht vorstellen. Dabei liegt ein großer Wert darin, einmal zu schauen, wie Gott mit Hagar umgeht. Und heute Morgen bitte ich euch selbst einmal mit Hagar zu identifizieren. Denn das, was in unserem Text in Bezug auf Hagar gilt, das gilt auch für dich und mich. Die Wahrheit, die wir lernen von Gott in Bezug auf Hagar, es gilt auch in Bezug auf dich und mich. Zum einen, Gott sieht deine Not. Gott sieht deine Not. Die erste wunderbare Lehre, die uns dieser Text aufzeigt, ist, Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht, er schaut hinein in die Bezüge des Lebens. Er ist nicht irgendein ferner Gott, der irgendwo einmal die Schöpfung ins Rollen gebracht hat, der ganzen Welt seinen Rücken zugekehrt hat und geschaut hat, ich gucke am Ende der Tage mal nach, wie es geworden ist. Gott ist ein Gott, der sieht. Und zwar nicht nur global aus weiter Ferne, er sieht hinein in die Lebensumstände. Er sah in die Not von Hagar hinein und er sieht auch in deine Umstände und in deine Situation hinein. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was dich bedrückt. Er weiß, was du durchmachst. Denn was ist mit Hagar geschehen? Hagar flieht. Sie ist auf der Flucht. Und ich glaube, für Abraham und Sarai war die Geschichte damit vorbei. Abraham marschiert nicht los, um Hagar zu suchen, so wie er einst aufbrach, um seinen Neffen Lot zu retten vor den feindlichen Königen. Nein, vielleicht dachten sie, die Zeit wird die Wunden heilen. Vielleicht geht es ihr jetzt besser. Vielleicht hilft es uns, die ganze Sache ruhen zu lassen. Vielleicht gilt einfach aus den Augen, aus dem Sinn. Bestimmt haben Abraham und Sarai wegen ihrer Sünde getrauert. Daran zweifle ich nicht. Sie waren ja gläubige Menschen. Und sicher tat es ihnen auch leid um Hagar und um das ungeborene Kind. Aber irgendwie scheint unser Text darauf hinzuweisen, dass Abraham und Sarai hier sehr untätig waren. Sie setzten einen Haken dran und schauen, wie es weitergeht. Aber so ist es nicht bei Gott. Er geht Hagar nach. Hagar, dieser Dienstmagd, die wohl gar nicht gläubig war, die keine große Bedeutung hatte, nicht in dem großen Heilsplan Gottes mit einberechnet war, die anscheinend selbst nur aufgrund einer Lüge Abrahams überhaupt zu dieser Familie als Geschenk des Pharaos gelangte. Hagar, sie ist in vielerlei Hinsicht und gerade zur damaligen Zeit völlig unwichtig, gering, unbrauchbar, wertlos. Welche Rolle spielt schon Hagar? Eine niedrige Frau, eine Sklavin, ohne Stand, ohne Macht, ohne Mittel, fortgelaufen, allein auf der Flucht. Irgendwo in der Wüste. Sie konnte die Demütigungen und die Erniedrigung durch Sarai nicht mehr länger ertragen. Vielleicht hat sie sogar Angst um ihr Leben gehabt oder um das ihres Kindes, das sie in sich trug. Und in ihrer Verzweiflung und in ihrer Not flieht sie heimlich davon und sie ist schon einige Tage gelaufen. Sie hat schon eine weite Strecke hinter sich gebracht. Sie befindet sich schon nah an der Grenze zu Ägypten, wo sie selbst geboren wurde, wo sie selbst schon eine Sklavin war. Und auf dem Weg nach Schur an einer Wasserquelle, da macht sie erschöpft Halt. Kannst du dir ihre Situation vorstellen? Alles, was irgendwie Halt gegeben hat, ist fort. Alles, was irgendwie ihr Leben ausgemacht hat, ist fort. Da ist nichts mehr an Beständigkeit. Und offensichtlich hat sie noch nicht mal ein klares Ziel vor Augen. Auf die Frage, wohin sie geht, antwortet sie nicht. Kannst du dir vorstellen, dieses Gefühl, du bist am Ende, du kannst nicht mehr. Und scheinbar hat sich alles gegen dich verschworen. Alles bricht scheinbar über dir zusammen. Du läufst davon, suchst einen Ausweg, da niemand da ist, der dir hilft. Und genau da erlebt sie etwas Erstaunliches. Ein Engel erscheint ihr. Ja, es ist der Engel des Herrn. Diese Formulierung finden wir noch sehr, sehr häufig in der Bibel. Aber wisst ihr was? Zum allerersten Mal hier. Zum allerersten Mal in der Heilsgeschichte Gottes, dass der Engel des Herrn einem Menschen begegnet, ist es hier in der Wüste und er begegnet der Sklavin Hagar. Er begegnete nicht Abram. Er begegnete nicht Sarai, sondern dieser fortgelaufenen Hagar, dieser geringen ägyptischen Magd. Und das war auch kein Zufall. Der Engel des Herrn, er war nicht irgendwie versehentlich bei einer wichtigen Mission auf dem Weg zu Abram irgendwie in Hagar hineingerannt, die ja gerade auf der Flucht war. Nein, es heißt hier, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Der Engel des Herrn fand sie. Das heißt, er hat sie bewusst aufgesucht. Gott hat seinen Boten geschickt, Hagar nachzugehen, sie aufzufinden, als sie auf der Flucht war, als sie verzweifelt war, als sie in Not war. Und er spricht sie auch ganz persönlich an. Er spricht, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Gott kennt sie. Gott kennt sie. Hagar, Magd Sarais. Nun, Gott stellt keine Fragen, um etwas zu erfahren. Gott ist allwissend. Gott stellt keine Fragen, um etwas zu erfahren, was er noch nicht weiß. Aber er zeigt der Hagar hier, ich kenne dich und ich interessiere mich für dich. Ich interessiere mich und ich sorge mich um deine Situation. Woher kommst du, Hagar? Wohin gehst du? Du kannst dich mir anvertrauen. Sage mir, wie es dir geht. Sprich mit mir, was dich bedrückt. Gott sieht auch deine Not. Der Gott, der Hagar hier in der Wüste begegnet ist, er sieht auch deine Not. Der Engel, er sagt hier zu Hagar, der Herr hat auf dein Elend gehört. Und es ist interessant, er sagt nicht, er hat auf dein elendes Gebet gehört, auf dein elendes Schreien. Nein, er hat auf dein Elend gehört. Gott sieht und hört und achtet schon auf deinen Schmerz, auf deine Tränen, selbst da, wo du keine Worte zum Gebet hast. Wie hier bei Hagar, wo scheinbar nur das Elend ruft. Wie viel mehr hört Gott auf das Gebet des Elenden? Auf den, der ihn anruft in der Not. Und der Herr kann dich finden in deiner Not, in deiner Sorge und Verzweiflung. Selbst da, wo vielleicht du selbst denkst, du hast dich irgendwo verrannt. Hast dich vielleicht selbst ein Stück weit verloren. Aber der Herr findet dich. Und das tut Gott für gewöhnlich nicht durch Engelserscheinungen wie hier bei Hagar. Vor allem nicht mehr in unserer Zeit. Aber er tut es so wie damals auch heute durch die Botschaft seines Wortes. Der Engel des Herrn, dieser Bote des Herrn, er kam mit dem Wort Gottes. Der Engel, er spricht in der Ich-Form, das Wort Gottes. Und so haben wir auch das Wort Gottes gesandt zu uns. Durch die Propheten und die Apostel. Und durch das Wort Gottes findet Gott dich. Wenn du die Bibel liest und merkst, das spricht in meine Situation hinein. Das spricht in meine Herzenssituation hinein. Das spricht in mein Empfinden hinein. Das spricht in meinen Schmerz hinein. Gott findet dich. Und du merkst, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Oder wenn Gott andere Christen gebraucht, um dir sein Wort nahe zu bringen. Gott geht dir nach. Gott findet dich und sorgt sich um dich, denn er ist ein Gott, der dich sieht. Egal wie schwach und hoffnungslos du dich fühlst, wie viel Unrecht dir widerfahren ist, wie sehr die seelischen oder auch physischen Wunden schmerzen. Gott sieht dich. Und er findet Wege, dich zu finden, dir zu begegnen, dich persönlich anzusprechen durch sein Wort, die Bibel. Gott sieht deine Not. Und zweitens, Gott sieht deine Sünde. Gott ist ein Gott, der sieht. Der mich sieht. Und das hat auch eine bedrohliche, ja, es hat eine unangenehme Seite. Denn Gott sieht nicht nur das Böse um mich herum. Das Böse in dieser gefallenen Welt. Das Unrecht der anderen Menschen. Er sieht auch das Böse in mir selbst. Mein ganzes Herz ist vor ihm aufgedeckt. Er sieht das Böse in meinen Gedanken. Der Engel Gottes, er spricht hier die Hagar an. Hagar, Magd Sarais. Was ist das für eine Anrede? Hätte er nicht besser sagen sollen, Hagar, Frau Abrams. Oder hätte nicht einfach Hagar gereicht? War sie nicht endlich eine freie Frau, unabhängig, selbstbewusst, autonom? Wieso diese Anrede, Hagar, Magd Sarais? Gott erinnert Hagar hier, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dass sie nicht einfach vor ihrer Verantwortung fliehen kann. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Es ist nicht nur eine besorgte und interessierte Frage, es ist auch eine überführende Frage. Hagar, was machst du hier? Hagar, was denkst du dir? Und Hagar erklärt, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Ich musste fliehen. Darum bin ich hier. Ja, hier ist Unrecht geschehen. Sarai hat das rechte Maß verloren. Sie hat ihre Machtposition ausgenutzt. Missbraucht in sündiger Weise. Hat Hagar ihre Dienerin zuerst in eine unmögliche Lage gebracht, dass sie zur Nebenfrau Abrams wurde und letztendlich hart und erbarmungslos behandelt aus Neid und Eifersucht und Stolz. So dass Hagar entschloss, es sei besser zu fliehen, als diese täglichen Kränkungen weiter zu ertragen. Sie rannte davon. Gott hat das gesehen. Das ganze Bild. Und Gott stellt sich nicht einfach auf die Seite von Abraham und Sarai. Er sagt nicht einfach, ach komm, lass Hagar ziehen. Sie war niemals gläubig, sie gehörte niemals wirklich dazu. Das alles ist blöd gelaufen. Abraham, Sarai, ich bin bei euch. Gott stellt sich hier nicht einfach auf die Seite von Abraham, sondern er geht Hagar nach. Und er weiß auch, die Sünde des Patriarchenpaares zu strafen. Sie werden noch einiges an Konsequenzen ihrer Sünde tragen. Doch Gott sieht hier die ganze Situation. Er sieht die Sünde von Abraham und Sarai, aber auch die Sünde von Hagar. Er geht Hagar nach, aber er stellt sich auch nicht einfach auf die Seite von Hagar und sagt, pass auf, das mit Abraham und Sarai, das ging schief. Ich mache dich zu der Frau der Verheißung und deinen Sohn zu dem Sohn der Verheißung. Ich mache mit dir weiter. Du hast besser gehandelt als sie. Gott sieht die ganze komplexe Situation. Er sieht nicht einseitig. Er ist nicht parteiisch. Hagar, auch du bist nicht nur ein Opfer. Auch du bist eine Täterin. Sarai hat Hagar gekränkt, weil sie selbst gekränkt war. Sie hat Hagar erniedrigt und gedemütigt, weil sie sich selbst so niedrig und verletzt und gedemütigt fühlte. Und daran war auch Hagar mit Schuld. Als sie sah, dass sie schwanger war, da heißt es, da wurde Sarai, ihre Herrin, gering in ihren Augen. Hagar antwortete nur auf die Frage, woher sie kommt, mit dieser Behauptung, ich komme aus einer Situation, aus der ich fliehen musste. Hagar sagte, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Mir wurde Unrecht angetan. Ich bin ein Flüchtling. Ich suche Asyl. Ich suche Schutz. Ich wurde mich misshandelt. Mir wurde Unrecht getan von meiner Herrin. Gott, das musst du verstehen. Aber Gott, er begegnet ihr nicht allein mit Trost, sondern auch in einer Weise, dass sie von ihrer eigenen Schuld überführt wird. Nun, ihr Lieben, es gibt in dieser Welt Situationen, da ist es richtig zu fliehen. Da, wo es echte Bedrohung gibt. Oder auch, wo eine direkte Versuchung zur Sünde uns vor Augen gestellt wird. Wie Josef, der fliehen musste vor Potiphas Frau. Es gibt Situationen, da ist es richtig zu fliehen. Und es gibt Situationen, wo auch Frauen vor der Gewalt ihrer Männer oder anderer fliehen müssen. Doch in vielen, vielleicht sogar den meisten Fällen, ist die Flucht der einfachere Weg, um sich nicht der eigenen Sünde zu stellen. In so vielen Situationen ist die Sünde nicht so einseitig verteilt, wie wir es uns gerne vorstellen. Und die Flucht manchmal der einfachere Weg, um sich nicht der eigenen Verantwortung zu stellen. Die Sache wird nicht geklärt, sondern ich fliehe und damit spreche ich das Urteil. Der andere ist schuld. Ich musste fliehen. Sarai ist die Täterin. Ich, Hagar, ich bin das Opfer. Ich bin auf der Flucht wegen der Härte meiner Herrin. Und stell dich vor, ein jeder, der an der Wasserquelle Hagars Geschichte gehört hat, als sie dort saßen, vielleicht beim Lagerfeuer, und fragten, Hagar, wer bist du Wo kommst du her? Und wenn sie von ihrer Geschichte erzählt hat, dann haben ihr alle beigepflichtet. Oh Hagar, gut, dass du fliehen konntest. Was dir geschehen ist, das ist ja unerträglich. Vielleicht wurde sie ermutigt. Wie gut, dass du da endlich weg bist. Aber es gab einen, der sagte ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und das war der, der nicht nur die Worte hörte, sondern der auch die Sünde in Hagars Leben sah. Der auch die Neigungen ihres Herzens kannte. Der das ganze Bild sah. Aber was für eine harte Ermahnung, oder? In dieser Situation? In diesem Schmerz? Was für eine Ermahnung! Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Wie kann Gott das verlangen? Gott, kann das wirklich dein Ernst sein? Ich habe doch alles Recht zu fliehen. Ich wurde falsch behandelt. Aber Gott macht deutlich, die Sünde deines Nächsten rechtfertigt deine Sünde nicht. Und ihr Lieben, ist das nicht eine Lektion für uns? Wie schnell sehe ich, dass mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester in ihren Verpflichtungen mir gegenüber nicht so nachkommt, wie sie das sollte nach dem Wort Gottes. Und was ist meine Reaktion? Nun, ich distanziere mich ebenso. Wenn sie mir nicht die Liebe erweist, die sie erweisen soll, dann werde ich ihr eben auch die kalte Schulter zeigen. Wenn sie so hart gegen mich ist, oh, dann werde ich eben zeigen, dass ich auch hart sein kann. Oder wer von uns denkt, dann ist es mir eine Gelegenheit, umso mehr Gnade zu erweisen, Liebe zu zeigen, demütig zu gehen. Wer von uns denkt denn so? Wer von uns hat denn diese geistliche Gesinnung? Abraham und Sarai haben falsch gehandelt. Die Bibel deckt das nicht zu. Und dennoch entschuldigt es weder deine Verachtung noch deine Flucht aus deiner Position, Hagar. Kehre zurück. Kehre um, tue Buße, geh den niedrigen Weg, Hagar. Habe Mut, kehre um. Wurdest du schon mal auf diese Weise zurechtgewiesen durch das Wort Gottes? Überführt durch das Wort Gottes? Wir machen es uns oft so einfach mit unserem Urteil über die Sünden und die Verfehlungen der anderen und sind so geschickt darin, unser Fehlverhalten zu übersehen oder zu rechtfertigen, zu entschuldigen oder zu überdecken. Doch Gott sieht deine und sieht meine Sünde und nichts ist vor ihm verborgen. Und da, wo Gott dir nachgeht in all deiner Not, da müssen wir auch an diesem Punkt gelangen, dass wir verstehen, ja, Herr, ich bin sündig. Und ja, Herr, auch mein Herz neigt zum Selbstbetrug. Herr, weise mir den richtigen Weg. Hilf mir, dass ich mit der Schuld und mit der Sünde und mit dem Unrecht in einer Weise umgehen kann, wie es richtig ist, wie es dir, Gott, gefällt. wie es geistlich ist. Herr, hilf mir zu sehen, wo ich mich meiner eigenen Verantwortung stellen muss, wo ich Versöhnung fördern kann, wo ich die Sünde oder die Schwachheit anderer missbraucht habe für meinen eigenen Eigenwillen. Lässt du dich durch das Wort Gottes ermahnen und durchleuchten? Prüfst du deine Herzenseinstellung, dein Handeln und dein Denken anhand des Wortes Gottes? Das ist eine Lehre, die Hagar uns aufgibt. Gott sieht deine Sünde. Gott sieht meine Sünde. Und das ist ausnahmslos demütigend. Und darum so schmerzhaft. Die Konfrontation mit der eigenen Sünde demütigt dich. Und sie demütigt mich. Da, wo wir unsere eigenen Versagen gegenüberstehen, unseren eigenen Verfehlungen, unserer eigenen Schwachheit. Aber Gott ist ein Gott, der sieht. Und Gott ruft uns auf, kehre um, tue Buße, demütige dich. Und ein dritter Punkt, Gott sieht, was du brauchst. Gott sieht, was du brauchst. Es ist außergewöhnlich, außerordentlich. Absolut erstaunlich. Diese erste Erscheinung des Engels des Herrn erfährt die entlaufene, die eigenwillige Dienstmagd Hagar. Kurz vor der Grenze zu Ägypten. Und man könnte denken, sie hat es fast geschafft. Sie hat es fast geschafft. Sie rastet nochmal an einer Wasserquelle. Vielleicht noch einmal, um ein letztes Mal die letzte Kraft zu tanken in der Wüste, um den letzten Stück Wegs in die alte Heimat zu finden. Und der Engel des Herrn begegnet ihr. Gott sieht sie. Gott geht ihr nach. Gott findet sie. Gott sorgt sich um sie. Aber anstatt zu sagen, schau, Hagar, hier ist die sicherste und die kürzeste Route nach Ägypten. Auf dieser Strecke musst du dich nicht vor Räubern fürchten. Nein, so kurz vor der Grenze zu Ägypten sagt Gott ihr, kehre zurück, demütige dich. Gott sieht, was du brauchst. Nicht, was du denkst, was du brauchst. Und das ist leider oftmals ein großer Unterschied. Gott sieht besser als du und ich. Gott sieht klarer als du und ich. Gott sieht, was du brauchst, was du wirklich brauchst. Und Hagar brauchte nicht den besten Weg nach Ägypten. Sie brauchte einen Weg zur Charakterfestigung. Sie brauchte einen Weg, wo sie konfrontiert wird mit sich selbst. Die meisten Flüchte, da wo wir auf der Flucht sind, zu einem großen Teil ist es nicht vor Umständen, sondern vor uns selbst. Vor der Konfrontation mit uns selbst. Weil eine Situation uns aufzeigt, wer wir sind. Und darum schickt der Engel des Herrn Hagar zurück. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Hagar. Ich will, dass du etwas lernst, was wichtiger ist. Ich will dich formen. Ich will dich verändern. Und ich weiß, wo die beste Schule dafür ist. Und sie ist nicht in Ägypten. Trotz all dem Unrecht und all dem Versagen von Abraham und Sarai war diese Familie der Ort, der gut war für Hagar. Es war nicht der Ort, an den Hagar zurück wollte. Aber es war der Ort, wo sie von Gott lernen konnte. Wo sie lernen konnte, Gott anzubeten. Wo sie erfahren konnte, dass Gott Sünden vergibt und Frieden stiften kann, selbst unter Sündern. Und wir erfahren das in Gemeinde. Gemeinde ist kein Ort ohne Sünde. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir lernen können, wo wir Vergebung finden. Und wie Sünde bedeckt werden kann. Und wie Liebe gelebt werden kann. Wie Einheit gesucht werden kann. Wie Gott in all diese menschliche Schwachheit hinein wirksam werden kann. Hagar, vielleicht ist es das Letzte, was dir in den Sinn kommt, aber das, was du brauchst, ist Gemeinschaft mit Abraham und Sarai. Zu der damaligen Zeit war das vielleicht der einzige sichtbare Ort der Anbetung Gottes. Das, was das Beste und sicher nicht das Leichteste, aber das Beste für dich und dein Leben, dein Herz, deine Seele, dein Zeugnis, deine Wirksamkeit, dein Charakter, ist Hagar. Das ist, kehre um. Kehre um und demütige dich. Doch Gott sagt Hagar noch mehr. Denn sie braucht nicht nur Rat, ja, sie braucht auch Trost und Hoffnung. Und das schenkt er ihr, indem er Hagar nicht nur befiehlt, demütige dich, sondern er schenkt ihr Zuversicht. Er gibt ihr eine Verheißung. Eine große, ja unzählbare Nachkommenschaft soll aus ihr hervorgehen. Es erinnert an die Verheißung, die Abraham bekommen hat, oder? Du wirst einen Sohn bekommen und sein Name soll Ismael heißen. Gott hat gehört. Gott nimmt Hagar die Angst, dass ihr Leben oder das ihres Sohnes konkret in Gefahr ist. Und Gott versichert Hagar hier. Du wirst nicht immer gedemütigt bleiben. Du wirst nicht immer in dieser Stellung des Erniedrigten, der Erniedrigten bleiben. Wenn ich zu dir sage, demütige dich, dann ist das nicht das Ende. Hagar, ich werde dich groß machen und deine Nachkommenschaft nach dir. Und ich werde auch sorgen für deinen Sohn Ismael. Hagar, habe Mut, kehre um. Ich weiß, was ich von dir fordere. Und das, was dir gerade vor Augen steht, was so schwer zu ertragen ist, das ist nicht das Ende. Gott sorgt für sie. Gott wird auch für Ismael sorgen, ihren Sohn, und noch viele Nachkommen schenken, sodass viele Brüder aus ihm hervorgehen. Und Ismael wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, sagt dieser Engel des Herrn. Nun, wer wünscht sich das nicht für seine Kinder? Ein Wildesel? Nun, auf der einen Seite war es für Hagar wohl tatsächlich ein Zuspruch. Für uns ist es vielleicht nicht das höchste Kompliment, aber es zeigt, Ismael wird frei sein. Ein Wildesel ist ein freies Tier. Er wird kein Sklave sein, wie du, Hagar. Er wird kein Knecht sein, sondern wie ein wilder Esel sein. frei hinzugehen, wo er will. Und er wird sich seinen Brüdern vor das Angesicht setzen. Das heißt, er wird sich ihnen gegenüber behaupten können. Er wird nicht unterdrückt werden. Er wird ihnen ins Angesicht sehen. Ja, Ismael wird ein Kämpfer. Jemand, der sich nicht sagen lässt. Der seine Freiheit behaupten wird. Der für sein Recht kämpfen wird. Der weiß, sich durchzusetzen. Hagar, kehre um. Es wird nicht so schlimm werden, wie du es dir vorstellst. Du und dein Sohn und deine Nachkommenschaft werden leben und sich ausbreiten. Ihr werdet eine Freiheit genießen, eine Unabhängigkeit, eine gewisse Stärke. Ihr werdet es schaffen, euch in dieser Welt zu etablieren, durchzusetzen. Ismael wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Ja, er wird wissen, wie man sich in dieser Welt durchsetzt. Und genauso ist es tatsächlich gekommen. So ist es gekommen. Ismael und seine Nachkommenschaft, seine Hand gegen alle und die Hände aller gegen ihn. Streit, aber auch Behauptung. Aber diese Botschaft zeigt noch etwas anderes, was Hagar brauchte. Nicht nur diese Zuversicht auf dieser natürlichen Ebene wird es einen Erfolg geben, eine Behauptung, eine Freiheit. Sie brauchte noch etwas anderes. Diese Botschaft, diese Verheißung über Ismael, sie zeigt auch auf, Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. Er ist zwar der Erstgeborene von Abraham, aber er wird nicht den Frieden bringen, sondern in Feindschaft mit all seinen Brüdern sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Hagar, dein Sohn ist nicht der Segensbringer. Denn ein Wildeselcharakter mag ein großer Vorteil sein in dieser Welt. Jemand, der sich nicht leiten und weisen lässt, der sein eigenes Ding macht, der sich nichts sagen lässt, der sich nichts gefallen lässt, das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der eher mit allen Streit anfängt, als auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Aber das ist nicht der Charakter, der den Fluch der Sünde besiegt. Das ist nicht die Person, die sich selbst in die Ferse beißen lässt, um dem Teufel der Schlange den Kopf zu zertreten. Hagar, habe Mut, du wirst leben und deine Kinder nach dir. Hagar, vertraue aber nicht auf deinen Sohn, sondern gib Acht auf den Nachkommen, der Abraham verheißen ist. Kehre um und lerne, was Gott dem Abraham versprochen hat, woran Abraham und Sarai hoffen. Mach es zu deiner Hoffnung. Von dem es später heißt, der keine Sünde getan und auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen, 1. Petrus 2. Gott sieht, was du brauchst. Du brauchst Leitung zur Heiligung. Und dafür hat Gott uns sein Wort gegeben, das uns aufruft, umzukehren, abzukehren von unseren Sünden und uns vor Gott zu demütigen. Und Gott ist darin so gnädig wie ein guter Vater, der nicht nur zum Gehorsam aufruft mit aller Strenge und aller Zucht, sondern auch in großer Güte mit Hilfe und Lohn anreizt und beisteht. Siehe, Hagar, ich verspreche dir eine Freude und ich helfe dir zu tragen und ich stelle dir Zuversicht vor Augen. Ich gebe dir einen Lohn. Die Bibel ist voller wunderbarer Verheißungen von Beistand und Trost und Freude und Schutz, Führung und Bewahrung, Stärke und Frieden, Gemeinschaft und Zuversicht und so viel mehr. Nicht, weil wir es fordern können,